Der Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist ein zum Teil umstrittener Brief. Also vor allem, wenn man aus der lutherischen Tradition kommt. Das liegt daran, dass es eben im Jakobusbrief dieses berühmte Zitat gibt: Glaube ohne Werke ist tot. Die Altgläubigen, wie man dann halt damals unterschied, sagten allerdings dann, na, in Jakobus steht doch, Glaube ohne Werke ist tot. Luther, was sagst du denn? Wir sind gerettet allein aus Glauben. Und irgendwann ist es ihm sowas zu Kopf gestiegen und er hat bei einem der sogenannten Tischgespräche, also Luther hat immer ganz viele Leute zu Gast gehabt, vielleicht auch mal mehr zum Leidwesen seiner Frau. Allerdings war dies gewohnt, also die kam von einem großen Gut und hat Leute immer versorgt. Und dann ist ihm irgendwann mal das halt gekommen, dass er gesagt hat, das ist eine strohene Epistel. Also gib ein schönes, schnelles Feuer, aber es bleibt nicht viel übrig davon. Wenn man halt darauf guckt nur. Der Jakobusbrief ist allerdings, wie auch der Rest der Heiligen Schrift, vom Heiligen Geist eingegeben und von daher inspiriert. Und daher ist auch alles wichtig, was da drin steht. Luther hat sich dann auch nicht getraut, das Ding komplett rauszunehmen aus der Bibel. Er hat mit dem Hebräerbrief auch Probleme gehabt, weil in Kapitel 6 steht, dass es unmöglich ist, dass Leute, die schon einmal geschmeckt haben von der Gnade, wieder zurückkommen können. Und hat dann gesagt, es geht ja gegen die zweite Buße, also dass man sich wieder bekehren könnte, zumindest so wie er es gesehen hat. Und hat den Hebräerbrief und den Jakobusbrief nach hinten geschoben. Deswegen, wenn ihr eine Lutherbibel habt, findet ihr Hebräer und Jakobus weiter hinten. Eigentlich steht der Jakobusbrief am Anfang der Briefe, die nicht von Paulus sind. Wenn man einen Hebräerbrief als Paulusbrief nimmt, bin ich mittlerweile eher der Meinung. Es kommen der Jakobusbrief, 2 Briefe von Petrus, 3 Briefe von Johannes. Und das Nette ist, man kann diese Briefe unter 3 Themen stellen. Bei Jakobus haben wir es schon tatsächlich gehabt, der Glaube. Kommen wir heute in Kapitel 1 auch dazu. Bei Petrus ist es die Hoffnung, weil wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, schreibt Petrus gleich am Anfang. Und bei Johannes ist es die Liebe. Also der berühmte Vers, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also Jakobus, Petrus, Johannes, genau in der Reihenfolge, Glaube, Hoffnung, Liebe. Kennen wir aus 1. Korinther 13, 13. Und allein schon deswegen kann man nicht partout sagen, dass Jakobus und Paulus sich widersprechen. Man spielt die beiden gern gegeneinander aus, allein schon, um zu sagen, guckt mal, die Leute damals waren sich auch nicht einig. Also gerade von der liberalen Theologie her ist das immer sehr schön, wenn man sagen kann, da waren doch auch verschiedene Meinungen, bei denen können wir auch verschiedene Meinungen gelten lassen und überhaupt und sowieso und dann brauchen wir die Bibel auch nicht ganz so ernst nehmen. Wahrscheinlich hat Jakobus seinen Brief aber wesentlich früher geschrieben, als Paulus überhaupt angefangen hat. Sodass bei Paulus die Themen gar nicht so wichtig waren und außerdem hatte Jakobus ein ganz anderes Klientel. Jakobus ist übrigens einer der Brüder Jesu. Vielleicht habt ihr das mal gelesen, Jesus ist in Nazareth und predigt. Und dann kommen die Leute an und sagen, Moment mal, ist das nicht Josefs Sohn? Können wir schon mal gleich einhaken, Moment, stimmt nicht. Er ist nur Mariensohn. Und sind nicht auch seine Brüder Jakobus und Judas und Josef, und es wird noch ein Vierter genannt, den ich vergessen habe, und auch seine Schwestern nicht bei uns? Und Jakobus und Judas, der den Judasbrief geschrieben hat, sind also Söhne von Maria und Josef und entsprechend mit Jesus verwandt. Als man geguckt hat, was kann denn ins Neue Testament hinein, beziehungsweise was ist denn wirklich wichtig, hat man gesagt, okay, also Schriften von Aposteln, Darum kamen ganz klar Matthäus und Johannes schon mal als Evangelien hinein, Paulus, Petrus und Johannes auch. Man hat auch gesagt, Leute, die von den Aposteln als Autoritäten akzeptiert wurden. Deswegen kam das Markus-Evangelium rein, Lukas und auch Jakobus und Judas. Das hat dann ziemlich viel Sinn, dass dann, warum welche Bücher in der Bibel drin sind im Neuen Testament. Man nannte Jakobus den mit den Kamelknien, weil er so viel niedergekniet ist, dass seine Knie fast schon so gewirkt haben, wie wenn Kamele sich ständig hinknien, wenn die halt runtergehen, wenn man sich draufsetzt, wieder hoch. Warum? Weil er so viel Zeit im Gebet verbracht hat. Und das Interessante ist, der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der liefert sogar mehr an Worten über Jakobus als über Jesus. Weil Jakobus bekannt war auch unter den Juden als Gerechter. Und als er letztlich hingerichtet wurde, haben sich ziemlich viele auch unter den nicht an Jesus gläubigen Juden beschwert, weil sie gesagt haben, das geht nicht, das ist ein Gerechter. Von daher schon logisch, dass Jakobus Autorität war. Er war auch nach Petrus der Nächste in der Leitung der Gemeinde in Jerusalem. Da kann man vielleicht manchmal ein bisschen Knatsch zwischen ihm und Paulus feststellen, aber andererseits, Jakobus war es auch, der gesagt hat, wir wollen den Heiden nicht zu viel auferlegen. Als ja dann der Streit war, okay, müssen die Heiden denn auch das Gesetz des Mose halten und so weiter. Und dann gab es von Jakobus, okay, machen wir nicht, aus folgenden Gründen, könnt ihr danach lesen in Apostelgeschichte 15. Und wir steigen ein. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Zerstreuung Freude zuvor. Also Jakobus ist zwar der Bruder Jesu, aber damit punktet er hier nicht. Könnt ihr ja wunderbar machen. Leute, ich bin der Bruder Jesu. Aha. Vielleicht hat er es auch deswegen gemacht, weil wir aus dem Johannesevangelium und auch, ja, auch den anderen Evangelien auch wissen, Jesu Familie war nicht unbedingt so einverstanden mit dem, was Jesus gemacht hat. In Markus 3,30 kommen Maria und seine Brüder an und wollen ihn rausholen, weil sie ihn für verrückt halten. Und auch an anderen Stellen, gerade im Johannesevangelium, wird klar, Jesu Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Bis nach der Auferstehung. Aber Jakobus sagt hier erstmal einfach nur, ein Knecht Gottes. Das ist etwas, das er bei Paulus auch ganz oft hat. Paulus nennt sich zwar ein Knecht Christi Jesu, also wenn man das ganz genau übersetzt, ein Knecht des Gesalbten, des Messias Jesus. Aber er sagt, okay, also ich bin zwar frei von allem Möglichen, aber trotzdem entscheide ich mich wieder. Ich bin Knecht Jesu, Knecht Gottes. Das ist ein ganz berühmtes, also ganz wichtiges Thema im Alten Testament, wenn jemand Knecht Gottes ist. Weil entweder dienen wir unseren eigenen Begierden und damit letztlich dem Teufel, oder wir dienen Gott. Ich bin entweder Knecht der Sünde oder ich bin Knecht Gottes. Aber als Knecht Gottes bin ich frei, auch das zu tun, was ich nicht will. Also was mein Fleisch eigentlich nicht will. Wenn ich Knecht der Sünde bin, dann kann ich nicht tun, was Gott will. Und er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also, er hat ein ganz anderes Klientel, an das er schreibt. Paulus hat lauter heidenchristliche Gemeinden gehabt. Paulus schreibt an die Galater, an die Römer, an die Korinther. Da waren mitunter Juden in den Gemeinden da. Aber zum Großteil waren es Heiden. Jakobus schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Das Wort Zerstreuung heißt übrigens auf Griechisch Diaspora. Kommt uns aus dem deutschen Sprachgebrauch bekannt vor. Er schreibt sozusagen einen Rundbrief an Juden, egal wo sie leben. Man kann sich natürlich fragen, warum schreibt er jetzt nicht so viel mehr von Jesus? Wahrscheinlich, weil es denen schon mehr bekannt war und er möchte auf andere Sachen Rücksicht nehmen. Und er steigt ein. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet. Freude, wenn wir in Anfechtung geraten. Also zum einen mag ich es ja beim christlichen Glauben, dass er so paradox ist. Andererseits ist es wahnsinnig störend, dass er so paradox ist. Warum soll ich mich freuen, wenn ich in Anfechtung gerate? Warum? Weil es mir zeigt, dass ich umfochten bin. Wen greift der Teufel eher an? Seine Feinde oder seine Freunde? Also beziehungsweise, eigentlich sind wir alle des Teufels Feinde, ob erlöst oder nicht, aber er muss ja die nicht angreifen, die von ihm, bei denen er nichts zu befürchten hat. Diejenigen, die entweder kurz davor sind, sich zu bekehren, oder die sich halt bekehrt haben, die werden angegriffen. Und dann ist halt nochmal ein Unterschied, diejenigen, die kurz vor sind, davor sind, sich zu bekehren, sind halt noch nicht im richtigen Lager. Das heißt, da besteht noch eher eine Chance, dass er sie wieder wegkriegt. Er versucht es aber auch bei den Christen, weil bei genügend Anfechtungen ist theoretisch jeder Christ in der Lage zu sagen, ich lasse es. Also, freut euch, wenn ihr in Anfechtung geratet, weil ihr wisst, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Oder Jakobus schreibt hier, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Geduld ist eine ganz wichtige Sache. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Es ist ja auch so eine Sache, wenn man Gott bittet, schenkt mir doch diese und diese Eigenschaft, dann packt uns Gott in Situationen, in denen wir das erlernen müssen. Normalerweise gibt er uns die Sache nicht sofort. Also zumindest nicht so, wie wir es denken. Also nicht, dass er ein Glas gibt, hier hast du Geduld, trink das. Sondern, dass er uns halt auf eine Geduldreise schickt. Und das eine ist eben dieses, wenn wir in Anfechtung geraten. Wenn sich der Glaube darin bewährt, wenn wir anfangen festzustellen, mein Glaube hält das durch, auch wenn die Umstände so aussehen, als würden sie überhaupt nicht Gottes Wort entsprechen. Also selbst wenn eben Abraham verheißen bekommen hat, du und Sarah werden ein Kind bekommen. Und Abraham weiß genau, wir haben es schon jahrelang versucht, funktioniert nicht. Und mittlerweile sind wir auch zu alt. Aber, es ist wunderbar, ich kann den Römerbrief holen, um Jakobus zu erklären. Also die beiden Briefe, die sich offiziell gegenüberstehen sollten. Was machte Abraham? Er glaubte gegen alle Hoffnung. Er glaubte da, wo nichts zu hoffen war. Und das hat sich bewährt. Dauerte etwas, aber es hat sich bewährt. Geduld. Geduld heißt vom Griechischen her ein drunter bleiben. Ich bleibe unter diesen Umständen, die Gott mir auferlegt. Denn es ist oft meine Tendenz, dass ich die lieber abschütteln möchte. Ist natürlich auch in Ordnung, dass wir die loswerden möchten, weil Leid gefällt keinem. Auch Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen und hat gesagt, yay, ich darf leiden für die Leute. Hat er vielleicht gesagt von dem her, dass er wusste, ich gewinne meine Gemeinde, aber als Mensch hat er gesagt, nee. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Die Geduld wird gewirkt durch die Anfechtungen und bekommt ein vollkommenes Werk. Und dann das Wort damit, zum Zweck, ist immer ganz nett, wenn man Grammatik kann, damit bildet einen Finalsatz, geht zum Ziel und Zweck. Damit auch ihr vollkommen seid. Und dieses Wort vollkommen, das heißt tatsächlich auch aufs Ziel hingerichtet. Ganz vollendet, also ans Ziel gebracht. Dorthin, wo ihr tatsächlich ankommen sollt. Das tun wir in dieser Welt nicht. Paulus schreibt im Philipperbrief nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich jage ihm aber nach und strecke mich aus nach dem Siegespreis. Ich vergesse, was hinten liegt und strecke mich aus nach vorne. Dann, dass ihr unversehrt seid. Dieses Wort unversehrt bedeutet tatsächlich komplett heil. Und zwar an Leib, Seele und Geist. Das ist auch das Nette, das finden wir hier im Brief auch an verschiedenen Punkten wieder. Also an der Seele, dass der Glaube halt stimmt. Dass es da mit der Beziehung stimmt nach oben. Im Geist, dass wir uns tatsächlich darauf ausrichten, was der Herr von uns will. Dass wir uns im Gebet danach ausrichten und auch am Leib. Denn im 5. Kapitel schreibt Jakobus ganz eindeutig, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen der Gemeinde, die für ihn beten. Also da schließt sich dann am Ende so ein Kreis. Und dass ihr keinen Mangel leidet. Letztes Mal hatten wir Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Theoretisch ja. Paulus schreibt, mein Gott aber wird allem eurem Mangel aushelfen durch seinen Reichtum in Christus Jesus. Und wir stehen da, ja, bitte? Und wo ist das jetzt alles? Es ist halt tatsächlich diese Anfechtungen. Der Teufel kommt an, der Dieb kommt, um zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Das wäre jetzt Johannes 10, Vers 10. Also, die Geduld bewirkt das alles, hat ein vollkommenes Werk, dass wir tatsächlich ausharren und die Frucht bringen in Geduld. Die Frucht, die durch das Wort Gottes in uns kommt. Aber das dauert manchmal. Eins noch zur Anfechtung. Martin Luther hat einem Bekannten einen Brief geschrieben und hat ihm drei lateinische Schlagworte, das wollte ich sagen, mitgegeben. Beim Bibellesen gibt es Oratio, Meditatio und Tentatio. Keine Sorge, ich übersetze es euch. Oratio heißt so viel wie Gebet. Ich bete über dem Wort. Ich nehme das Wort, lese es und bete. Dann ist Meditatio. Meditatio heißt meditieren, aber nicht im östlichen Sinn, sondern im biblischen Sinn. Meditieren im biblischen Sinn heißt so viel wie wiederkäuen. Ich nehme ein Wort Gottes und kau mir das immer wieder durch. Also ich nehme ein Bibelwort, das Gott mir zusagt. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat? Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Da haben wir es auch nochmal wieder den Mangel ausfüllen. Durchkauen und allmählich kapieren, aha, das kommt dabei raus, das kommt dabei raus, das kommt dabei raus. Es kommen immer mehr Nährstoffe dabei in meine Seele hinein. Und dann kommt die Tentatio, die Anfechtung. Weil ich auf einmal feststelle, es zeigt sich ja so nicht in meinem Leben. Weil Gott leider immer wieder eine Zeit zulässt zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Und in dieser Verheißung ist dieses Oratio, Meditatio, Tentatio. Ich bete darüber, ich meditiere über dem Wort und kaue es mir immer wieder durch und gerate in Anfechtung, weil ich es nicht sehe. Aber durch die Geduld, wenn ich geduldig aushalte, Hebräer 6, ich glaube Vers 14 ist es, Abraham, nachdem er geduldig ausharrte, erlangte die Verheißung. Komme ich endlich an. Dass ich tatsächlich vollkommen bin, unversehrt und keinen Mangel habe. Jetzt gibt Jakobus ein Beispiel für Mangel. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, dann wird sie ihm gegeben werden. Also Beispiel, jemand mangelt an Weisheit. Was soll ich jetzt machen? Ist nicht nur für Gemeindeleitung, auch im allgemeinen Leben eines Christen. Aber es ist jetzt wirklich ganz gleich, wo man ist. Plötzlich stelle ich fest, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Und dann, der bitte Gott. der jedem gern gibt. Das ist so richtig schön, sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Gott gibt gerne. Auch noch eine schöne Alliteration im Deutschen. Gott gibt gerne. Manchmal kommt es uns ja so vor, dass wir bei Gott ankommen und sagen, ja, könntest du mir vielleicht das geben? Und Gott sagt, boah, wenn es denn sein muss. Bitte, okay, dann kriegst du halt Weisheit hier. Boah, okay, meinetwegen kriegst du halt dann täglich Brot. Kommst du schon wieder damit an? Ja, ich weiß, dass mein Sohn gesagt hat, täglich Brot, aber... Nein, Gott gibt gerne. Und er mag es. Das ist jetzt nicht biblisch, aber also von dem Sinne, dass es in der Bibel steht, aber man findet es durchaus in der Bibel, gibt ein jüdisches Sprichwort, wenn ein Mann zu seinem Freund kommt und ihn bittet, wird er ihm irgendwann auf die Nerven gehen. Wenn er ständig kommt und bittet. Wenn ein Mann zu Gott kommt und ihn bittet, wird es Gott immer und immer mehr freuen. Warum? Weil wir dadurch zeigen, ich bin auf dich angewiesen. Wir zeigen es uns selber, wir zeigen es der Welt und wir zeigen es Gott. Und darüber freut er sich, wenn er weiß, ja, du bist auf mich angewiesen, komplett zu 100%. Und ich gebe dir gerne. Warum? Matthäus 7, Vers 7 bis 11 beschreibt Jesus das ja auch. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Dann gibt er zwei Beispiele. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein dafür gebe? Die Steine und die Brote sahen sich ziemlich ähnlich in Israel. Das heißt also, der Vater hätte durchaus einen Stein nehmen können und seinem Sohn den geben. Oder der Sohn hätte ankommen können, Papa, darf ich dieses Brot haben? Und der Vater sieht, das ist ein Stein, den nehme ich dir lieber weg. Oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange biete. Es gibt Fische, die sehen aus wie Schlangen, beziehungsweise, dass der Vater halt sagt, hier, nimm das. Auch da wieder, der Vater gibt halt das, was gut ist. Und dann gipfelt es darin, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten? Bei Lukas gibt es übrigens dann ein anderes Beispiel und er sagt, und Jesus gipfelt darin, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wenn er euch den Heiligen Geist schon gibt, wird er euch alles andere auch noch dazugeben, kann man dann in Klammern setzen. Gott gibt gerne. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in all seinen Wegen. Glaube ist bei uns eher nur im Kopf verbunden. Das kann mitunter auch damit zu tun haben, dass unser Denken vom Griechischen geprägt ist. Und das griechische Wort für Glauben kommt vom Wort überzeugen her. Also ich bin überzeugt von einer Sache. Überzeugen geht eher intellektuell. Hebräisch ist der Glaube nochmal was ganz anderes. Hebräisch, Glauben, also das Grundwort heißt Aman. Und vielleicht kommt euch da ein Wort vor, bekannt vor, dass ihr in Gebeten mal sprecht oder so. Aman heißt so viel wie fest sein. Aman heißt wirklich solide. Da kann man sich drauf stützen. Es gibt ein Wort, das von dieser Wurzel herkommt, das heißt Säule. Und ihr wisst, Säulen sind selten dazu da, dass man sie einfach nur zur Zierde stehen hat, wenn man jetzt nicht gerade den Tempel in Jerusalem hat. Da gab es auch zwei Säulen, deswegen meinte ich das. Aber ansonsten sind die anderen Säulen, die da sind, alle dazu da, um etwas zu tragen. Da kann man etwas draufpacken. Ich vertraue darauf, dass dieser Boden mich hält. Sonst würde ich hier ganz anders stehen. Ich vertraue darauf, wenn ich hier rausgehe, dass mich der Boden hält, sonst würde ich ganz anders laufen. Ihr vertraut darauf, dass euch der Stuhl hält. Richtig aufstützen auf etwas Bestimmt habt ihr den kleinen Lord gesehen. Also die Version von 1980 mit Alec Guinness. Und also auf alle Fälle, Alec Guinness spielt ja den Lord Fauntleroy, den Earl of Dorincourt, und sein Enkel sagt dann zu ihm: Ich mach das, ich stütze dich, du kannst dich auf mich aufstützen. Und so wie sich der Opa dann auf seinen Enkel aufstützt, statt auf den Stock. So sollen wir im Glauben zu Gott kommen. Uns komplett darauf verlassen. Es ist manchmal schwierig, weil wir Glauben oft ganz intellektuell sehen. Ich glaube das schon irgendwie, aber es ist unsere ganz besondere Art des Aberglauben. Ich glaube, aber. Glaube wird dadurch gewirkt, dass ich das Wort immer und immer wieder mir vorsage oder vorsagen lasse. Da kann ich wieder Paulus nehmen. Also mache ich dann gleich auch gleich. Und dann irgendwann rutscht das Wort von hier oben, wo ich es dann intellektuell schon verstanden habe, hier unten ins Herz. Das geht bei manchen Sachen bei uns leichter, dass wir gerettet sind durch den Glauben. Das haben wir gelernt von klein auf. Das funktioniert. Zumindest meistens. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören, Luther übersetzt mit Predigt, aber wörtlich ist es Hören, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören des Wortes Christi. Also das Wort, das Jesus mir sagt, oder das Wort, das von Jesus handelt, auch im Alten Testament, das höre ich, ich sage es mir immer wieder vor und dadurch rutscht es irgendwann hinunter. Das ist auch das, was wir in der Anfechtung erleben, dass das Wissen über den Bibelvers hier oben im Kopf drinsteckt, aber noch nicht da unten gekommen ist, wo der Teufel halt versucht, das Wort wieder rauszunehmen aus dem Herzen. Und deswegen ist es tatsächlich, also wer ohne Glauben bittet, der wird hin und her geweht. Herr, lass es bitte regnen. Oh, 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 lass bitte die Sonne scheinen. Oh, 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 lass es bitte schneien. So in die Richtung. Ständig kommt was Neues. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum dieses bittet, so wird euch gegeben und so weiter, im Griechischen bedeutet bittet immer wieder. Weil es doch oft so ist, dass wir uns erstmal selber bewusst werden müssen, was wollen wir eigentlich? Und je öfter wir damit ankommen, desto mehr stellen wir fest, das brauche ich vielleicht doch nicht, aber das. Und eben ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Also wer total da ankommt, so, kannst du vielleicht. Das Nette ist, Gottes Gnade ist größer. Also selbst wenn jemand mit sowas ankommt und nicht mehr aufbringen kann, aber dieses kleine bisschen Glauben hat, kann Gott den Unglauben immer noch ausfüllen. Aber es braucht halt etwas. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn er wird wie eine Blüte des Grases vergehen. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und seine Blüte fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Scheinbar ganz anderes Thema, aber damit möchte Jakobus zeigen, wir Menschen sind halt vergänglich. Wir gehen voran in unserem eigenen Denken und so weiter, was wir zu glauben meinen, was aber noch nicht im Herzen angekommen ist. Und während des Ganzen vergehen wir. Aber ein schöner Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja 7, ich kann bloß gerade nicht genau den ganzen Vers sagen, also den genauen Vers, ich glaube, es ist Vers 12. Jesaja kommt an zum König Ahas. Der König Ahas ist im Krieg gegen den König Rezin von Damaskus und den König, Moment, das war da oben im Norden nicht Hosea, sondern dessen Vorgänger, Rechab, aus Samaria. Und die sagen, okay, wir kommen gegen dich in den Krieg und wollen, dass du abdankst. Und dann setzen wir einen neuen König ein. Und Ahas denkt sich, da habe ich keine Chance, möchte Ägypter zur Hilfe holen. Und Jesaja kommt bei ihm an und sagt, nee, das machst du nicht. Erklärt ihm einiges und dann kommt ein Satz, ich sage ihn einmal auf Hebräisch, im lota aminu ki lote amenu. Und ihr habt vielleicht gehört, es kommt zweimal das Wort Aman vor. Im lota aminu, wenn ihr nicht glaubt. Ta aminu, ihr glaubt nicht. Ki lote amenu, dann bleibt ihr nicht. Glauben und bleiben gehört zusammen. Das, was ich glaube, woran ich glaube, daran bleibe ich. Wer glaubt, der bleibt. Nicht wer schreibt, der bleibt. Wenn ich glaube und damit zu Gott komme, bin ich zwar in meinem Fleisch immer noch ein vergänglicher Mann. Ganz gleich, ob arm oder reich, ich werde vergehen. Und am Ende, wenn ich gestorben bin, werde ich wieder zur Erde. Aber das, was ich im Glauben tun kann, das bleibt. Und darum ermutigt Jakobus die Leute dazu, dass sie glauben. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also damit schließt Jakobus das auch nochmal ab. Freut euch denn, wenn ihr in Anfechtung geratet? Warum? Wer in Anfechtung gerät, ist glückselig. Dieses Wort glückselig ist ein Wort, das die Griechen nur beschrieben haben für eine Insel. Die Insel der Glückseligen, auf die man kommt, wenn man nicht wiedergeboren werden muss. Tatsächlich haben die Griechen auch geglaubt, dass man wiedergeboren wird, aber anders. Wenn man aber auf die Insel der Glückseligen kommt, dann kann man da bleiben. Da ist es toll. Entschuldigung, ich habe es gerade durcheinander gebracht. Wer auf die Insel der Glückseligen kommt, der darf wiedergeboren werden. Also nochmal bescheuerter. Und die anderen bleiben unten im Kerker drin. Also wer bewährt ist, also wer die Anfechtung erduldet hat, der wird die Krone des Lebens empfangen. Übrigens, Krone auf Lateinisch heißt Corona. Mit anderen Worten, wollen wir nicht alle Corona kriegen. Auch interessant, guckt mal, einfach mal Bibelserver, lateinische Bibel nehmen, die Vulgata, und nach Corona gucken. Und dann könnt ihr hinterher noch wieder gucken, was es denn richtig bedeutet. Sehr nette Kronen, die wir da eigentlich kriegen dürfen. Und hier halt die Krone des Lebens. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und selbst versucht er auch niemanden. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das Blöde ist hier im Griechischen, das Wort versuchen kann auch testen heißen. Also da muss man immer ein bisschen, welche Tendenz hat es jetzt? Es gibt ja so Worte, wenn die in einem Kontext sind, bedeuten sie das eine und im anderen Kontext das andere. Hier ist es tatsächlich versuchen und zwar Versuch zum Bösen. Wir beten zwar, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott führt uns schon irgendwie und mitunter, gewissermaßen, wenn wir dich darum bitten, führt er uns auch dadurch. Aber es kommt nicht von ihm, dass es Versuchung ist. Klar, Jesus wurde in die Wüste geschickt, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war und wurde versucht vom Teufel. Übrigens auch da, er hat das Wort gehört vom Vater, du bist mein lieber Sohn, an dir ich wohlgefallen habe, 40 Tage lang in der Wüste, ohne irgendwas zu essen, wahrscheinlich trinken, aber ansonsten nichts. Und nach den 40 Tagen hat er wieder Hunger gekriegt, da hat sein Körper gezeigt, bald stirbst du. Und dann kommt der Teufel an und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, also das, was Gott da mal gesagt hat, dann befiehl doch diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus hält aus. Er hält der ersten Versuchung aus, er hält der zweiten Versuchung aus, er hält der dritten Versuchung aus. Aber Jesus wurde in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, um vom Teufel versucht zu werden. Warum? Das ist wie wenn ich jetzt halt diesen Stuhl gemacht hätte und es wirklich gut könnte und sag, setz dich mal so richtig heftig drauf. Dann würde dieser Stuhl gewissermaßen versucht, aber auch geprüft. Ich kann sagen, den kannst du gut austesten, den kannst du probieren, den kannst du testen. Der andere möchte sagen, ja, versuch doch, ja, das, vielleicht zerbricht er ja zusammen. Und der Teufel möchte bei uns gucken, ich mach das und dann bricht er da zusammen. Und ich mach das, dann bricht er da zusammen. Ich mach das, dann bricht er da zusammen. Das sind drei Aspekte, bei denen er uns versucht. mach ein andermal, das, sonst hole ich zu weit aus. Aber wir können ihm immer wieder stehen, indem wir uns unter das Wort Gottes unterordnen. Aber es kommt eben nicht von Gott, denn wenn Gott mich zum Bösen versuchen wollte und ich widerstehe dem Ganzen, dann widerstehe ich ja Gott, indem ich dem Bösen widerstehe. Und das passt nicht zusammen. Also das, was der Teufel als Versuchung macht, nimmt Gott als Prüfung. Und umgekehrt. Also, und jeder wird auch von seiner eigenen Begierde gereizt. Also das, was in mir drin steckt, Paulus sagt, in mir, das heißt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Mein Fleisch, also ich selber, Fleisch bedeutet nicht nur der Körper, das bedeutet auch mein Denken und mein Fühlen und alles Mögliche, will nur das Böse. Und dann werde ich versucht, so, oh, da liegt die Handtasche von dem und dem rum. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Also, ich sehe die Handtasche. Wenn sie empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Ich schnapp mir das Ding. Wenn aber die Sünde vollendet ist, übrigens das gleiche Wort wieder wie bei Geduld vollendet, gebiert sie den Tod. Am Ende kommt für mich der Tod dabei heraus. Übrigens, wenn ihr das mal als Quizfrage machen wollt, was ist die Großmutter des Todes? Die Begierde. Die Begierde, wenn ich sie zulasse, führt sie mich zur Sünde. Und die Sünde, wenn sie dann richtig vollkommen wird, führt zum Tod. Wie Paulus schreibt, der Sünde Sold ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Also wir verdienen alle den Tod, aber durch Gottes Gnade. Halleluja. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. So. Jede gute Gabe. Oder merke ich jetzt, da bin ich doch etwas mehr bei dem Luther 84 Text. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe, so heißt es dann bei Luther 84, kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keinen Wechsel und auch keinen Schatten der Veränderung gibt. Also alle gute Gabe, gibt ein schönes Erntedanklied von Matthias Claudius. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Man kann es auch umdrehen, Gott gibt Gutes und Vollkommenes. Auch wenn es nicht immer so aussieht. Aber er bringt uns dahin und er gibt es uns. Warum? Weil er gerne gibt. Und der Vater im Himmel gibt uns eben nur Gutes, bei dem kein Wechsel ist und kein Schatten einer Veränderung. Gott ändert sich nicht. Gott ist derselbe, der er war, als er die Welt geschaffen hat. Derselbe, als er Noah in die Arche gebracht hat, um ihn zu retten als den Gerechten. Derselbe, der Abraham berufen hat. Derselbe, der Israel aus Ägypten geholt hat. Derselbe, der mit David unterwegs war. Derselbe, der bei Elia und Elisa war. Derselbe, der in Jesus auf die Welt gekommen ist. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8 müsste es sein, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Kein Schatten der Veränderung. Da sieht man nicht irgendwie, ah, guck mal da, ein Schatten ändert sich ja doch mal irgendwann, wenn die Sonne anders steht. Bei Gott ist kein Schatten. Feuer hat keinen Schatten. Also wenn ich auf die Kerzen guckt, also man muss dann halt richtig auf den, da gucken, wo der Schatten hinfällt. Ihr seht Schatten der Kerze. Und ein Schatten der Luft, die über der Kerze ist. Aber ihr seht keinen Schatten der Flamme. Unser Gott verändert sich nicht. Und er kann und will auch immer noch dasselbe tun, damals wie heute. Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge seiner Schöpfung seien. Das ist schon mal das erste wirklich gute Werk. Wir sind durch ihn geboren worden. Darum, Faustregel beim Bibellesen, wann immer ihr das Wort darum findet, kurz innehalten und rausfinden, wieso es darum steht. Darum, wegen all der Dinge vorher, weil wir die Anfechtung erdulden sollen und fröhlich sein darüber, weil die eben das alles macht, weil Gott uns alle guten Gaben gibt. Und weil wir geboren sind durch seinen Willen zum Erstlingen seiner Schöpfung. Darum, meine lieben Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es fällt dem einen mal schwerer, dem anderen mal leichter. Und es hängt mitunter auch davon ab, aus welcher Region wir kommen, denn man sagt ja gerne, südliches Blut ist heißer. Also vielleicht sind wir Europäer nicht ganz so schnell zum Zorn kommen, aber zum Reden kommen wir genauso schnell. Aber wir sollen schnell zum Hören sein. Hör erstmal zu. Und dann, wenn du was sagen willst, hör nochmal zu. Denn wenn du anfängst, etwas zu sagen, machst du die Dinge gleich kaputt. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Paulus schreibt im Epheserbrief: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Also er sagt schon, es gibt eine Art Zorn, die in Ordnung ist, aber die Tendenz besteht, dass wir sündigen. Hätten wir doch immer so einen gerechten Zorn wie Jesus, als er den Tempel gereinigt hat. Haben wir aber nicht. Übrigens, wenn wir langsam zum Reden sein sollen, darauf geht Jakobus auch noch ein, in seinem Brief, nämlich in Kapitel 3, mit der Macht der Zunge. Also hier gibt es schon mal eine Vorschau auf das andere, was da noch kommt. Darum, nochmal ein Darum, legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Hier nimmt Jakobus etwas auf, was wir auch an anderen Stellen kennen, nämlich das Wort ist gepflanzt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, ich glaube in Kapitel 3, ihr seid Gottes Garten, ihr seid Gottes Acker. Gott pflanzt bei uns. Was pflanzt er bei uns? Sein Wort. Wie es Jesus zum Beispiel in Matthäus 13 erzählt. Es wird gepflanzt. Das Wort wird gepflanzt und wird gegossen, nochmal durch das Wort Gottes, und dadurch kann es Frucht bringen. Wir sollen alle Unsauberkeit ablegen, also alles, was uns dreckig macht vor Gott, alle Bosheit, also all das, was mein Fleisch eigentlich will. Finden wir übrigens dann im Epheserbrief auch nochmal, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Und nehmt das Wort mit Sanftmut an. Sanftmütig. Jesus sagt von sich selber, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also gucken wir uns an, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus geredet hat. Und wir finden raus, was Sanftmut tatsächlich ist. Man kann es vergleichen mit einem großen Bernhardiner, der neben einem kleinen Chihuahua steht und der Chihuahua macht jip, 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 jip. Und der Bernhardiner könnte einmal machen. Aber er macht es nicht. Er hält es aus. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Ja, wir betrügen uns oft selbst. Wir hören das Wort und denken, ah, jetzt habe ich es verstanden, jetzt tue ich es auch. Mein Lieblingsbeispiel, auch wenn ich halt noch unbeteiligt bin, aber finde ich halt ganz praktisch, wenn es heißt, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, kann der Mann sagen, okay, das verstehe ich. Wenn seine Frau aber nichts davon mitkriegt, ist es ein Problem. Das, was für die Frauen gilt, dann bei den Männern übrigens auch. Wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, und ich sage, ich verstehe das, und nehme mir aber aus der Kollekte was raus, dann bin ich kein Täter des Wortes, dann bin ich nur ein Hörer. Oft kommt dieses wieder, hier oben im Kopf stimmt's, aber es ist nicht im Herzen angekommen. Das finden wir dann jetzt in Kapitel 2 dann später wieder, wenn es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Da kommen wir dann nochmal zu. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Gesicht im Spiegel betrachtet. Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Ich glaube, an dieser Stelle schreibt Jakobus bewusst nicht von einer Frau. Sondern Mann guckt einmal, passt. Das hat aber nochmal einen anderen Zusammenhang. Im Tempel gab es ein riesiges Becken. Bei Salomos Tempel wird es das Meer genannt. Das war aus, ich glaube, Kupfer. Und die Priester haben, nachdem sie die Opfer dargebracht haben, in den Tempel gehen sollen. Aber erstmal noch daran vorbei, hineingucken, dass im Messing und Wasser haben sie sich gespiegelt und haben dann das Wasser genommen daraus und sich abgewaschen. Die Hände und die Füße, bevor sie zu Gott hineingegangen sind. Genau das ist es, was wir mit dem Wort machen sollen. Wir sollen es nehmen, und dann auf uns anwenden. Was bedeutet dieses Wort für mich? Was heißt das jetzt, du sollst nicht stehlen? Was heißt das jetzt, du sollst den Feiertag heiligen? Was heißt das jetzt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Da kommt schon einiges dabei raus. Ich nehme das Wasser des Wortes und wende es auf mich an. Wasser, das da in der Waschschüssel auf dem Tisch steht, bringt mir nichts, wenn ich es nicht anwende. Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, deswegen habe ich den Tempel auch nochmal als Beispiel gebracht, weil zu dem Zeitpunkt hatte Israel nur die Tora, also das Gesetz. Aber das Wort eben, das reinigt. Und jetzt ist es nicht nur das Gesetz, das uns versklavt vor Gott, sondern das Gesetz der Freiheit. Die Freiheit, die wir in Jesus haben. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Vielleicht nicht partout sofort, wenn ich meinem Nächsten vergebe und der haut mir gleich wieder einen drauf, bin ich nicht partout glücklich. Aber ich weiß, es ist das Richtige, was ich tun soll. Und am Ende werde ich dadurch glücklich, weil ich nicht in mir einen Groll trage, sondern ich bringe es weiter. Das, was mir Gott für die Füße legt, tue ich weiter und stelle fest, ja, dadurch werde ich glücklich. Wenn ich sage, nee, ich mache es nicht, dann werde ich unglücklich, weil ich feststellen muss, ich kümmere mich nicht um Gottes Wort, bringt mir der Rest auch nichts. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Dann haben wir die Zunge auch nochmal, Kapitel 3. Also wer sich nicht zügelt, wer viel redet, der kann auch viel sündigen. Also wer Gott dienen möchte, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch für Pastoren geschrieben und für Gemeindeleiter. Du möchtest Gott dienen, dann pass auf deine Zunge auf. Pass auf das auf, was du sagst. Nicht nur von der Kanzel, sondern auch zu anderen Leuten. Und das gilt dann tatsächlich an dem Punkt vor allem schon wieder für alle. Der täuscht sein Herz und dessen Gottesdienst ist vergeblich. Da nochmal ein Blick ins Lateinische. Das Wort da heißt Religio, also Religion. Und dann kommt es nämlich weiter, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst oder reine und unbefleckte Religion vor Gott, dem Vater, ist dieses. Die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Warum habe ich das jetzt mit Religion gesagt? Weil wir im evangelikalen Raum irgendwann mal die Definition von Feuerbach übernommen haben, was Religion angeht. Religion an sich sei immer nur das menschliche Bemühen, dass man zu Gott kommen möchte. Und weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht tatsächlich so, das hat nichts mit christlichem Glauben zu tun, das ist Religion. Wenn man Religion tatsächlich so definiert wie Feuerbach, stimmt das. Wenn man aber Religion biblisch nimmt, also hier zum Beispiel, echte Religion ist tatsächlich, sich um die Witwen und Waisen in ihre Bedrängnis zu kümmern, also um diejenigen, die mir nichts zurückgeben können und sich von der Welt unbefleckt zu halten, das heißt also, dass ich mich von der Sünde fernhalte. Das ist wahre Religion. Und bei der Definition kann ich nur nicht sehen, dass ich sagen müsste, das hat mit christlichem Glauben nichts zu tun. Reiner und unbefleckter Glaube ist, sich um die zu kümmern, die mir nichts zurückgeben können, außer vielleicht Gebet, und mich von der Welt unbefleckt zu halten. Das, was ich in Jesus gesehen habe. Der hat sich um die gekümmert, die ihm nichts geben konnten. Und hat sich komplett unbefleckt gehalten von der Welt. auch selbst wenn er manchmal mitten hineingegangen ist. Also das möchte ich nur von daher nochmal mitgeben, dieses immer Religionsbashing, es hängt davon ab, wie man es definiert. Und die biblische Definition ist eine ganz andere als die, die wir benutzen. Und gewissermaßen beflecken wir uns damit mit der Welt, wenn wir eine weltliche Definition benutzen. Und Jakobus ermuntert uns, wagt es ruhig, da gut zu sein, wo ihr nichts dafür zurückbekommen könnt. Und wagt es euch, aus den Dingen rauszuhalten, bei denen ihr meint, dass sie vielleicht ganz nett wären, die so lebendig wirken, aber die im Ernstfall tot sind. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter, weil es dann direkt übergeht. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Glauben in uns wächst. Und wir danken dir dafür, dass wir auch durch Anfechtungen durchgehen dürfen, auch wenn wir es nicht mögen. Aber dass du diese Geduld in uns wirkst und dass du das in uns wahrmachen willst. Dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und wie sehr wir in dir geborgen sein dürfen. Weck du in uns diesen Glauben durch dein heiliges und lebendiges Wort. Lass du es uns immer wieder uns vorsagen, dass es in unser Herz eingesät ist, dass es Frucht bringt und dass wir zu dir kommen in der Erwartung, mein Gott gibt mir gerne. Wie es in Hebräer 11, Vers 6 heißt, wer zu Gott ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die reichlich belohnt, die zu ihm kommen. Das wollen wir in unser Herz schreiben und wollen darauf vertrauen, dass du gerne gibst und uns weiter durchbegleiten willst in diesem Leben.